David Eagleman, Inkognito, die geheimen Eigenleben unseres Gehirns. Ich denke, also bin ich. Der berühmte Satz von Descartes gilt seit der Aufklärung. Und schon immer haben Menschen darüber sinniert, wer wir sind. Zum einen philosophisch betrachtet, zum anderen aber auch auf den Alltag bezogen. Oft erwartend, es möge jemanden oder etwas geben, das uns empfiehlt oder befiehlt, wer wir sind und was wir zu tun haben, aller der Mensch denkt und lenkt. Bis heute herrscht aber meist die Ansicht, wir entscheiden selber ganz bewusst, was wir tun. Doch immer mehr Hirnforscher, Psychologen und Geschichtswissenschaftler hinterfragen das Menschenbild der Aufklärung, nämlich dass es uns besser geht, wenn wir unseren Verstand einsetzen. Glaubst du das auch noch? Der berühmte Neurowissenschaftler und Autor David Eagleman ist da anderer Ansicht. Laut ihm müsste es wohl heißen, ich denke, also irre ich. Die Blinks zu Inkognito erklären dir, wie wir tatsächlich zu unseren Entscheidungen kommen und was in den mysteriösen Tiefen unseres Gehirns wirklich passiert. Eigentlich ist unser bewusstes Denken nämlich nur eine nette Fassade, um uns glauben zu lassen, dass wir das tun, was wir wollen. Blink Nummer 1. Meistens haben wir keine bewusste Kontrolle über unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen. Und das ist auch gut so. Es liegt in der Natur der Sache. Wir sind uns nämlich über unser Bewusstsein eben bewusst, über unser Unterbewusstsein jedoch nicht. Und somit haben wir das Gefühl, dass wir selbst entscheiden, was wir denken, fühlen und tun. Aus Erkenntnissen der Neurowissenschaft wissen wir aber, dass das so nicht stimmt. Die meisten Prozesse in unserem Gehirn laufen so schnell und automatisiert ab, dass sie nie in unser Bewusstsein vordringen. Diesen Vorgängen liegen biophysische Aktivitäten zugrunde, von denen wir überhaupt nichts mitbekommen. Was passiert, wenn Strukturen unseres Gehirns jedoch durch ein traumatisches Erlebnis nachhaltig verändert oder geschädigt werden, etwa durch eine Verletzung oder einen Tumor? Erst dann merken wir, welche vorher unbewussten Prozesse nun nicht mehr oder anders ablaufen. Dies kann sogar dazu führen, dass unsere Persönlichkeit sich verändert. Plötzlich denken und handeln wir anders als zuvor. So passierte es auch einem Mann, der seit 20 Jahren glücklich verheiratet war. Dann bemerkte seine Frau, dass er sich plötzlich für Kinderpornografie interessierte. Es stellte sich heraus, dass er einen Gehirntumor im präfrontalen Kortex hatte. Vermutlich war dieser für diese dramatische Veränderung seiner Sexualität und seines Charakters verantwortlich. Es mag erschreckend klingen, dass wir nur begrenzt für unsere eigenen Gedanken und Handlungen verantwortlich sein sollen, aber tatsächlich ist das eine gute Sache. Müssten wir immerzu alles bewusst entscheiden, was normalerweise von unserem Autopiloten übernommen wird, wären wir völlig überfordert. Möglicherweise würden wir morgens nicht einmal aus dem Bett kommen, weil wir viel zu lange darüber nachdenken müssten, welches Bein wir zuerst auf den Boden setzen sollen. Viele Bereiche unseres Alltags laufen automatisiert ab. Etwa das Spielen von Musikinstrumenten, Sport und Autofahren. Falls wir beispielsweise versuchen würden, Klavier zu spielen und dabei jedem Finger einzeln zu befehlen, wann er welche Taste drücken muss, würden wir feststellen, dass es so überhaupt nicht geht. Ein Leben mit Autopilot ist also gar nichts Schlechtes. Er nimmt uns viele Entscheidungen ab und auch unsere Wahrnehmung läuft keineswegs so bewusst ab, wie viele denken. Blink Nummer 2. Was wir wahrnehmen, ist nur eine unbewusste Konstruktion. Wir stehen mit beiden Beinen fest im Leben und wissen genau Bescheid, was um uns herum passiert. Denken wir zumindest. In Wirklichkeit ist das, was wir für die Realität halten, eher eine Art dauerhafte und individuelle Halluzination. Mit Hilfe der Sinnesorgane erforscht unser Gehirn die Umwelt und entscheidet dann, was wir bewusst wahrnehmen. Wir nehmen nicht das wahr, was wirklich passiert, sondern das, was unser Gehirn von all den Eindrücken vorher selektiert hat. Unser Sehsinn beispielsweise wird durch das Gehirn gefiltert. Er ist keine direkte Wahrnehmung der Welt, sondern lediglich eine Interpretation von elektrochemischen Signalen, die unser Gehirn erreichen. Das Gleiche gilt für den Hörsinn oder unsere Wahrnehmung von Zeit. Lernen wir etwa eine neue Sprache, die ein anderes Schriftsystem nutzt, wie das Arabische, sind die Buchstaben zunächst für uns nur bedeutungslose Krakel. Doch sobald wir gelernt haben, die Bilder der Buchstaben mit bestimmten Lauten zu verbinden, können wir arabische Schrift lesen. Das Gehirn verbindet das, was wir sehen, mit dem, was wir gelernt haben. Und daraus erzeugt es ein kohärentes Bild in unserem Bewusstsein. Eine seltene Krankheit namens Anton-Syndrom beweist ziemlich deutlich, dass unser Gehirn uns so einiges weismachen kann. Dieses tritt bei Menschen auf, die aufgrund einer Schädigung der Sehbahn beider Gehirnhälften erblinden. Das Anton-Syndrom gaukelt ihnen vor, dass sie nach wie vor sehen könnten. Das Gehirn erzeugt also eine komplette visuelle Halluzination. Die Patienten sind zudem davon überzeugt, dass sie nicht blind sind. Zeigt man ihnen einen beliebigen Gegenstand, können sie ihn sogar sehr detailliert, aber leider natürlich völlig falsch beschreiben. Dieses Filtern und Konstruieren unserer Wahrnehmung läuft komplett unbewusst ab. Doch auch dieser Vorgang ist für uns sehr nützlich. Denn wenn wir alles ungefiltert wahrnehmen würden, wäre unser Bewusstsein sehr schnell überlastet. Während wir diesen Text lesen, machen wir beispielsweise unglaublich schnelle, kleine Bewegungen mit den Augen. Und es ist sehr angenehm, dass wir diese Bewegungen nicht bewusst steuern und wahrnehmen müssen. Doch wie entsteht unser Verhalten nun? Blink Nummer 3. Unser Verhalten ergibt sich aufgrund ständiger Konflikte zwischen den verschiedenen Gehirnteilen. Wir haben zwar nur ein einziges Gehirn, doch besteht es aus vielen verschiedenen Neuronengruppen. Und diese verfolgen alle ihre eigenen Interessen. Wie wir dann tatsächlich handeln, ist das Ergebnis andauernder Verhandlungen zwischen diesen Gruppen. Es gibt zum Beispiel einen emotionalen und einen rationalen Part in unserem Gehirn, die jeweils über verschiedene neuronale Systeme gesteuert werden. Beide sind unverzichtbar, doch nicht immer einer Meinung. Hätten wir nur den rationalen Teil, wären wir ständig am Arbeiten und Grübeln. Doch wir könnten uns wahrscheinlich nicht einmal für unsere nächste Aufgabe entscheiden. Wir wären wie Roboter. Ohne den rationalen Teil aber würden wir vermutlich den ganzen Tag nur schlafen und essen. So würde das Leben auch nicht funktionieren. Neben diesen beiden Teilen gibt es außerdem die rechte und linke Gehirnhälfte sowie eine Menge spezialisierter Neuronengruppen für alle möglichen Interessen. Nur so lässt es sich auch erklären, dass wir tatsächlich mit uns selbst streiten können. Ein Roboter wäre dazu niemals in der Lage. Redewendungen wie über den eigenen Schatten springen oder fünfe gerade sein lassen sind bekannt. Sie stellen verbildlicht dar, dass wir uns manchmal über die Interessen eines Teiles unseres Gehirns hinwegsetzen müssen. Bekommt ein Gelegenheitsraucher auf einer Party beispielsweise eine Zigarette angeboten, muss er auf jeden Fall einen Teil seines Gehirns enttäuschen. Entweder jenen für die Vernunft, der ihm sagt, dass das schlecht für seine Gesundheit ist, oder den der Lust, der gerne die Zigarette rauchen möchte. Unser Leben ist voll von Dingen, die wir gleichzeitig wollen und nicht wollen. Wir wollen sportlich sein, aber nicht jeden Tag trainieren gehen. Wir wollen dieses Bonbon essen, aber wir wollen keine Karies bekommen. Wir wollen ausschlafen, aber im Büro als zuverlässig und pünktlich wahrgenommen werden. Jede einzelne Entscheidung, die wir in solchen Fällen treffen, muss erst im Gehirn intern verhandelt werden, bevor sie unser Bewusstsein erreicht. Und das war schon immer so. Link Nummer 4. Wie unser Gehirn funktioniert, ist evolutionär begründet. Wir sind schon lange keine Jäger und Sammler mehr. Doch wie viele wichtige Teile unseres Körpers hat sich auch unser Gehirn schon vor sehr langer Zeit zu dem entwickelt, was es heute ist. Dabei hat die Evolution bestimmt, was unser Gehirn kann und was nicht. Was für die Menschen einst einen Überlebensvorteil bot, hat sich durchgesetzt. Daher gibt es auch Gedanken, die wir denken können und solche, die wir nicht denken können. Wir können uns vornehmen, dass wir heute die Wohnung putzen oder endlich diesen Säbelzahntiger erlegen. Aber wir können uns nicht die Anzahl der Sterne am Himmel vorstellen oder wie ein fünfdimensionaler Würfel aussehen würde. Die Evolution ist außerdem der Grund dafür, warum uns heute manche Aufgaben leichter fallen als andere. So war es früher wichtig, soziale Spannungen in der Gruppe aufzulösen, denn nur in der Gruppe hatten wir Überlebenschancen. Daher fällt es uns heute leicht zu erkennen, wie sich Menschen in unserer Umgebung fühlen. Das Lösen komplexer logischer Probleme war damals jedoch nicht so wichtig. Deshalb fällt es heute so vielen von uns schwer, sich längere Zeit auf eine Kurvendiskussion oder andere theoretische Probleme zu konzentrieren. Ein ähnliches Prinzip gilt für die Ausprägung unserer Sinne. So liegen Infrarot- und Radiowellen außerhalb des Bereiches unserer visuellen und auditiven Wahrnehmung, weil es aus evolutionärer Sicht nicht notwendig war, diese zu erfassen. Auch unsere Vorlieben wurden bereits vor langer Zeit geprägt. Wir fühlen uns zu Dingen hingezogen, die sich evolutionär als nützlich erwiesen. Zu den Zeiten unserer Vorfahren war beispielsweise Zucker ein knappes und kostbares Gut. Daher entwickelten diese eine Vorliebe für zuckerhaltige Nahrung. Diese war damals nämlich nützlich. Heute schadet uns das aber eher. Und auch das Rechtssystem sollte angesichts neuer Erkenntnisse überdacht werden. Blink Nummer 5. Unser Gehirn funktioniert anders als bisher angenommen, also brauchen wir eine neue Rechtsprechung. Tut jemand etwas Falsches, dann sollte er laut vorherrschender Meinung dafür bestraft werden. Das ist nötig, damit er es nicht noch einmal tut. Außerdem soll es andere davon abhalten, sich ebenfalls falsch zu verhalten. Was aber, wenn wir gar nicht selbst entscheiden können, wie wir handeln? Gibt es dann überhaupt noch Schuld, in dem Sinne, wie wir sie kennen? Unser Rechtssystem nimmt an, dass wir einen freien Willen haben und uns quasi dazu entschließen können, Verbrecher zu werden und Straftaten zu begehen. Die Erkenntnisse der Kognitionswissenschaft zeichnen aber mittlerweile ein völlig anderes Bild. Wir können nicht auswählen, mit welchen Genen wir auf die Welt kommen, und wir haben keinen Einfluss auf unsere Sozialisation und Erziehung. Wenn wir wissen, dass jede unserer Entscheidungen auf biologischen Vorgängen basiert, ist es dann noch sinnvoll, vom freien Willen zu sprechen und jeden persönlich für seine Handlungen verantwortlich zu machen? Sehen wir uns den Fall Charles Whitman an. Ein hochintelligenter und glücklich verheirateter Mann, bis er plötzlich zum Massenmörder wurde. Eine Autopsie ergab, dass er einen Tumor im Gehirn hatte, der die Amygdala zerstörte. Das ist ein Bereich im Inneren unseres Gehirns, der unter anderem für die Kontrolle unserer Gefühle verantwortlich ist. War Charles Whitman schuld daran, dass er seine Emotionen nicht kontrollieren konnte? War er verantwortlich für den Tumor in seinem Gehirn? Oder war er nicht eher ein Patient, dem geholfen werden sollte? Anstatt Menschen pauschal für Entscheidungen zu bestrafen, die sie nicht selbst getroffen haben, sollte unser Rechtssystem versuchen, die Ursachen für das falsche Verhalten herauszufinden. Daraus sollte es lernen, mit diesen umzugehen. Wir sollten Straftäter daher nicht einfach als schlechte Menschen betrachten, sondern ihnen die Unterstützung bieten, die ihnen ein Leben innerhalb unserer Gesellschaft ermöglicht. Blink Nummer 6. Die Biologie hilft uns, unser Gehirn zu verstehen, aber es birgt immer noch viele Geheimnisse. Dank Biologie und Neurowissenschaft verstehen wir mittlerweile viele Vorgänge im Gehirn besser als noch vor einigen Jahren. Das kann uns dabei helfen, unsere Gesellschaft besser und gerechter zu gestalten. Eine der Lehren, die wir aus den neuen Erkenntnissen ziehen können, lautet: Die Rechtsprechung sollte auf das Konzept der Schuld verzichten und jedem Straftäter individuell helfen, sich in Zukunft besser zu verhalten. Nun verstehen wir außerdem verschiedene gesellschaftliche und philosophische Konzepte besser. Was ist zum Beispiel Tugend? Inzwischen wissen wir, dass gutes, tugendhaftes Verhalten stets das Ergebnis von internen Verhandlungen im Gehirn ist. Es gibt keine guten oder schlechten Menschen. Es gibt nur Menschen, bei denen die internen Konflikte häufiger zur richtigen Lösung führen. Tugend kann heute also bedeuten, gut zu handeln, obwohl wir falsch handeln wollen. Nach wie vor gibt es aber viele Vorgänge im Gehirn, deren Funktionsweise wir nicht annähernd verstehen. Obwohl scheinbar alles eine biologische Grundlage hat, können wir den Menschen nicht als eine Art Biomaschine beschreiben. Es ist sehr kompliziert, Dinge wie Selbstbewusstsein, Verliebtsein oder Werte allein durch Erkenntnisse aus der Kognitionswissenschaft zu beschreiben. Gehen zwei Verliebte im Sonnenuntergang an der Seine spazieren? Sind das eben nicht nur Körper und Zellen, die sich nebeneinander durch den Raum bewegen? Es sind nicht nur zwei durch Gene, Sozialisation und Erziehung geformte Objekte, die sich wie ferngesteuerte Roboter entschließen, miteinander zu sein. Stattdessen sind hier so viele Träume, Hoffnungen und Gefühle im Spiel, dass wir eine solche Situation wahrscheinlich niemals vollständig wissenschaftlich erklären werden können. Das waren unsere Blinks zu Incognito von David Eagleman. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Dank der Neurowissenschaft wissen wir heute, dass unser Denken, Fühlen und Handeln von Prozessen bestimmt wird, die wir nicht bewusst kontrollieren können. Dementsprechend ist die Vorstellung hinfällig, dass wir selbst entscheiden und für das verantwortlich sind, was wir tun. Daher sollte auch das Rechtssystem verändert und das einzelne Individuum bei einer strafbaren Handlung gezielt unterstützt werden.